So, wir haben das vorhin ausprobiert, das hat funktioniert. Also, aber ich muss irgendwie heftig schnaufen, weiß auch nicht, bin heute aufgeregt. Und das hört man. Ja, ich komme zum letzten Teil meiner Predigtreihe über die Jahreslosung aus Offenbarung 21,5. Siehe, ich mache alles neu. Ja, und ich bin ja so vorgegangen, dass ich ein Wort nach dem anderen genommen habe, und zwar hinten angefangen. Neu hatten wir alles, mache ich. So, und dann wäre jetzt heute eigentlich dieses Wort siehe dran. Aber da geht es mir eigentlich immer noch so wie ganz am Anfang der Predigtreihe, dass mir zu diesem Wort jetzt nicht wirklich viel Sinnvolles eingefallen ist. Das war ja der Grund, warum ich damals gesagt habe, naja, dann fange ich mal mit dem letzten Wort an und vielleicht fällt mir da bis dahin dann irgendwas ein. Ich habe mal die Bibel nach diesem Wort siehe durchsucht und ja, vielleicht nicht wirklich überraschend, je nach Übersetzung findet man es ziemlich oft. Ungefähr 1300 Mal in der ganzen Bibel, ungefähr 220 Mal im Neuen Testament. Und allein 27 Mal im Buch der Offenbarung, wo unser Vers ja herkommt. Nur drei Beispiele herausgegriffen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Oder siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Oder siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Was passiert jetzt, wenn wir dieses Wort siehe wegnehmen? Er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Das ist im Prinzip die gleiche Aussage wie vorhin und so ist es bei den anderen Sätzen auch. Dieses Wort siehe trägt keine wirkliche Bedeutung. Ja, es dient wohl ein bisschen zur Betonung. Dadurch, dass das da steht, wird das Gesagte vielleicht etwas mehr betont, aber mehr an Bedeutung oder Inhalt wird jetzt damit eigentlich nicht transportiert. Und deshalb habe ich gedacht, naja, dann können wir über dieses Wort jetzt nicht wirklich sinnvoll für sich predigen, dann nehmen wir doch einfach nochmal den ganzen Vers der Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Beziehungsweise schauen uns einfach mal noch den größeren biblischen Zusammenhang an, in dem dieser Vers da steht in Offenbarung 21. Stellen wir uns vor, die Offenbarung ist ein großes, gewaltiges Theaterstück. Ihr sitzt jetzt in diesem Theater und ihr habt schon ganz viel gesehen. Kapitel 1 bis 20. Was war denn da alles? In Kapitel 2 und 3 haben wir sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden gehört, wenn wir denn jetzt das ganze Stück gesehen oder gelesen hätten. In Kapitel 6 zum Beispiel wurden sieben Siegel eines Buchs geöffnet. In Kapitel 8 und 9 erklangen sieben Posaunen der Reihe nach und es ist immer irgendwas Dramatisches dabei geschehen. In Kapitel 16 wurden sieben Zornschalen ausgegossen und so weiter. Dazwischen gab es zum Teil merkwürdige Zeichen im Himmel, zum Beispiel in Kapitel 12 sieht Johannes da eine Frau in Geburtswehen und er sieht einen großen feuerroten Drachen, der ihr Kind verschlingen will. Anschließend gibt es einen Kampf im Himmel und so weiter. In Kapitel 19 und 20, also jetzt unmittelbar vor der Stelle, wo wir uns befinden, wurde beschrieben, wie unser dreieiniger Gott der Reihe nach die widergöttliche Dreieinigkeit vernichtet hat. Tatsächlich entdeckt man in der Offenbarung da so eine widergöttliche Trinität. Da gibt es den Teufel, beziehungsweise genau diesen großen feuerroten Drachen. Es gibt das sogenannte Tier und es gibt ein zweites Tier, das auch als falscher Prophet des ersten Tieres bezeichnet wird. Und im Kapitel 19 wurde beschrieben, wie zuerst mal dieses Tier und sein falscher Prophet ergriffen und lebendig in den Feuersee geworfen wurde, der mit Schwefel brennt. Dann in Offenbarung 20 wird der Teufel, nachdem er zuvor schon mal 1000 Jahre lang gebunden war und dann aber noch mal kurz losgelassen wurde, der wird genauso in diesen Feuer- und Schwefelsee geworfen. Und schließlich, auch noch Offenbarung 20, wird dann auch noch der Tod und der Hades in diesen Feuersee geworfen, der da auch als der zweite Tod bezeichnet wird. Ja, und ganz nebenbei fällt beim Lesen oder Hören oder gedanklich Anschauen dieser Dinge immer wieder auf, mit welcher Leichtigkeit unser Gott das alles macht. Dieser Kampf im Himmel, der damit endet, dass der Teufel mitsamt seinen Engeln aus dem Himmel geworfen wurde, diesen Kampf führt einfach nur der Erzengel Michael mit seinen Engeln. Da muss Gott selber gar nicht eingreifen. Und um den Teufel mal kurz 1000 Jahre zu binden, kommt auch einfach nur ein Engel aus dem Himmel mit einer großen Kette in der Hand, ergreift den Teufel, bindet ihn, wirft ihn in den Abgrund, schließt zu und versiegelt über ihm. Fertig ist der Lack. Keine große Geschichte. Okay? Das heißt, eine der immer wiederkehrenden Kernbotschaften der Offenbarung lautet: Unser Gott regiert. Unser Gott allein regiert. Gebt ihm die Ehre, die nur ihm gebührt, haben wir vorhin gesungen. Ja, und jetzt, nachdem alles Widergöttliche beseitigt ist, und auch in Kapitel 20 das jüngste Gericht noch stattgefunden hat, kommt Offenbarung 21. Und dieses Kapitel möchte ich mit euch zusammen durchgehen. Eigentlich spricht das Wort Gottes für sich selber, braucht oft gar nicht viel zusätzliche Erklärung. Also schauen wir mal rein. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich stelle mir hier vor, wenn wir uns wieder das so als Theaterstück vorstellen, am Ende von Kapitel 20 war es dramatisch. Da hat man diesen Feuersee gesehen, vielleicht sogar in der Dunkelheit, der da irgendwie leuchtet und blubbert. Und dann werden da der Reihe nach die verschiedenen da reingeworfen. Man hört vielleicht sogar ihre Schreie. Es ist dramatisch. Und dann fällt der Vorhang, kurze Umbaupause auf der Bühne. Und dann hebt sich der Vorhang wieder und dann ist eine komplett neue und andere Szene da. Alles ruhig, friedlich, hell. Wie wenn vielleicht nach einer heftigen Gewitter- oder Sturmnacht dann die Sonne wieder aufgeht und ihre Strahlen wärmen uns und man genießt einfach die Ruhe und die Stille. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Von dieser Stadt wird nachher noch genauer die Rede sein. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Ranger, aufgepasst, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen oder die Hütte Gottes, übersetzt Luther. Das Wort kann so oder so übersetzt werden, es bedeutet einfach eine einfache Wohnstätte. Und er wird bei ihnen wohnen oder auch zelten. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Haben wir vorhin gerade im letzten Lied gesungen. Gott wird bei uns wohnen, wir werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit uns sein. Natürlich sind wir auch jetzt schon Gottes Volk und er wohnt durch seinen Geist in uns. Aber dann wird er sozusagen leibhaftig mitten unter uns wohnen. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, und das ist seit 2000 Jahren Trost und Zuversicht für alle Gläubigen, auch wenn wir hier auf dieser ersten Erde ja, Tod und Trauer und Geschrei und Schmerz entweder selber erleben oder vielleicht bei anderen mit anschauen müssen. Es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein und kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Da haben wir dann genau den Vers der Jahreslosung. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Haben wir auch gesungen. Ja, so weit, so gut, oder? Alles wunderbar und herrlich und tröstlich und friedlich. Ja, aber dann klingt im nächsten Vers auch nochmal eine zweite Kernbotschaft der Offenbarung an, die auch weiter vorne immer wieder aufgetaucht ist. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Dieses Wer überwindet, das stand auch schon am Ende von jedem der sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. In Kapitel 2 und 3. An Ephesus wurde am Schluss geschrieben, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. An Smyrna wurde geschrieben, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod, diesem Feuersee. Pergamon, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Thyatira, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Sardes, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und die weißen Kleider waren auch immer wieder ein Bild einfach. Sie stehen eben für die Reinheit, die Kleider, die im Blut des Lammes rein gewaschen sind. Ja, wenn wir mit weißen Kleidern bekleidet sind, heißt das, wir stehen einfach rein und heilig und gerecht vor Gott. Und er schenkt uns diese weißen Kleider. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Philadelphia, wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Und schließlich Laodicea, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wow, lauter wunderbare Verheißungen, die aber alle an diese eine Bedingung geknüpft sind. Wer überwindet? Wer bis zum Ende durchhält und nicht aufgibt, selbst in Bedrängnis und Verfolgung, der wird das alles bekommen. Ja, und es gibt in der Offenbarung umgekehrt auch die eindringliche Warnung, was denen droht, die nicht überwinden. Hier in Offenbarung 14. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Ausharren der Heiligen nötig, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und genauso heißt es dann jetzt weiter in Offenbarung 21, also in Vers 7 hieß es, wer überwindet, der wird dies alles erben und ich werde ihm Gott und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das sind harte Verse, die liest man nicht so gerne, die hört man nicht so gerne, über die predigt man ehrlich gesagt auch nicht so gerne. Aber sie gehören genauso zum Wort Gottes und zur Gesamtbotschaft der Bibel. Und ganz am Ende der Offenbarung wird tatsächlich auch nochmal gewarnt, man solle von dieser Botschaft weder was dazufügen noch was wegnehmen. Das Problem ist vielleicht nur manchmal, dass immer die falschen Leute diese bedrohlichen Verse vielleicht besonders ernst nehmen. Die, die es vielleicht sowieso schon ernst meinen und wirklich mit Gott unterwegs sind, die kriegen dann von solchen Versen vielleicht Angst. Das ist, glaube ich, nicht, was das Wort Gottes hier beabsichtigt. Und die vielleicht so eher so ein bisschen locker sehen und, naja, passt schon alles und ich bin ja errettet, und die sollten vielleicht diese Verse auch mal sich zu Herzen nehmen. Ja. Im Rest des Kapitels, da gehen wir jetzt ein bisschen schneller drüber, da wird dann nochmal diese Stadt, das neue Jerusalem, beschrieben. Es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, die schon früher waren, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Diese neue Stadt Jerusalem, deren Herrlichkeit dann in den nächsten Versen noch genauer beschrieben wird, wird mit einer Frau verglichen, die als Braut des Lammes bezeichnet wird. Naja, und das Lamm ist Jesus. Weiter vorne in Kapitel 17 wurde eine andere Stadt und ihre Herrlichkeit beschrieben, die Babylon genannt wurde. Für die damaligen Christen vor 2000 Jahren vermutlich ein Bild für Rom war. Und auch diese Stadt wurde mit einer Frau verglichen, aber nicht mit einer anständigen Braut, sondern mit einer Hure, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und im Kapitel 18 wurde dann sehr ausführlich beschrieben, wie all der Glanz und der Reichtum und auch die Macht dieser Stadt in einer einzigen Stunde vernichtet wurde, weil Gott sie gerichtet hat und weil er das Blut seiner Knechte, das sie vergossen hatte und von dem sie betrunken war, wie es da heißt, weil er das an ihr gerächt hat. Und sozusagen als Gegenbild wird jetzt die Stadt Gottes beschrieben, deren Herrlichkeit noch viel, viel, viel größer als die von Babylon ist und die vor allem ewig bestehen wird. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israel sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden und so weiter. Jerusalem, wie diese Stadt ja auch heißt, ist ja seit König David Hauptstadt von Israel und seit Salomos Tempelbau sozusagen auch der Wohnsitz Gottes auf Erden. Und deshalb finde ich es interessant, dass auch auf den Toren dieses neuen Jerusalem die Namen der 12 alttestamentlichen Stämme Israels stehen. Im nächsten Vers heißt dann, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und ich dachte mir, eigentlich noch wichtiger als die Tore, die sowieso nur symbolischen Charakter haben. Später heißt es nämlich, dass sie sowieso nie geschlossen werden, weil es keine Nacht mehr gibt und Feinde gibt es ja auch keine mehr. Die sind sozusagen einfach nur so da. Noch wichtiger als die Tore sind, denke ich, die Grundsteine der Mauer. Und auf denen stehen die Namen der 12 neutestamentlichen Apostel Jesu. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der diese Stadt steht. Aber beides wird erwähnt, der Bezug zum alten Bund, der Bezug zum neuen Bund. Damit ist dieses neue Jerusalem gleichzeitig die Stadt des alttestamentlichen und des neutestamentlichen Volkes Gottes, zwischen denen eigentlich eh schon kein entscheidender Unterschied mehr besteht und spätestens da wird es gar keinen Unterschied mehr geben. Es heißt ja zum Beispiel auch im Galater 3,28, da ist nicht Jude noch Grieche, wobei Grieche hier von Paulus immer stellvertretend für alle Nicht-Juden verwendet wird. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und es kommt für mich eben da auch nochmal zum Ausdruck, wir sind ein Volk Gottes am Ende. In den folgenden Versen wird jetzt die Größe und Pracht der Stadt genauer beschrieben, mit ihrer Straße aus Gold und so weiter. Das hatten wir in meiner vorletzten Predigt schon etwas genauer angeschaut, falls sich jemand erinnert. Und wir hatten da festgestellt, dass diese Stadt einfach nur unvorstellbar herrlich und prächtig sein wird. In Vers 22 wird dann noch erwähnt, dass es in der Stadt keinen Tempel gibt, weil Gott und Jesus, das Lamm, ihr Tempel sind. In Vers 27 wird gesagt, dass nur diejenigen Zutritt zu der Stadt haben werden, die im Buch des Lebens geschrieben sind. Das kam doch vorhin auch schon mal irgendwo vor. Genau, am Ende von diesem einen Sendschreiben an Sardes hieß es, wer überwindet, dessen Name wird aus dem Buch des Lebens nicht ausgelöscht. Von diesem Buch des Lebens ist nur ein paar Mal in der Offenbarung die Rede, deswegen kann man jetzt wild spekulieren, was das genau bedeutet und ja, wer steht jetzt da drin und warum. Dieser Vers da, dessen Name wird nicht ausgelöscht, der zeigt für mich, vielleicht steht in diesem Buch des Lebens erstmal jeder Mensch drin. Aber die, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die werden dann irgendwann ausgelöscht und haben dann keinen Zutritt zu diesem neuen Jerusalem. Die Beschreibung geht dann noch ins nächste Kapitel 22, da wird dann noch ein Strom von Wasser des Lebens beschrieben, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorgeht, und ein Baum des Lebens, den es doch schon ganz am Anfang in 1. Mose 1 gab. Ja, da wurden die Menschen dann vertrieben von diesem Baum des Lebens. Jetzt gibt es wieder einen Baum des Lebens, der an diesem Strom irgendwie auf beiden Seiten gleichzeitig steht. Ja, und dann will ich zum Abschluss aus Offenbarung 22 noch drei Verse lesen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr, in dieser Stadt sein. Und seine Knechte, wer sind seine Knechte? Wir werden ihm dienen. Und wir werden sein Angesicht sehen. Ja, wir werden sein Angesicht sehen. Sein Name wird an unseren Stirnen sein. Das hat auch wieder Bedeutung, aber jetzt vielleicht nicht zu viele Exkurse. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Und sie, wir, werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow. Ja, um nochmal kurz die Gedanken zusammenzufassen, was haben wir gehört? Der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und genau der wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Es wird weder Tod noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz sein. Das Erste wird vergangen sein. Und dieses neue Jerusalem, das da von Gott herabkommt, wird unvorstellbar herrlich und prächtig sein. Und wer überwindet, der wird dies alles erben. Und zusammen mit Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen. Und darauf freue ich mich. Amen.